Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier ist wie immer Bernd Landwehr. Heute ohne Fabian Wegmann, der steckt mitten in den Vorbereitungen auf den 1. Mai Eschborn Frankfurt. Aber mit einem Gast, und das hat jetzt zum Giro schon fast Tradition, auf den ich mich sehr freue. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo, Dan Lorang.
Ja, hallo Bernd. Hallo auch an die Zuhörer draußen. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Wie du sagst, schon fast eine Tradition. Und es gibt ja Traditionen, die macht man halt einfach so, aber es gibt auch Traditionen, da hat man richtig Lust drauf. Und das ist auf jeden Fall so eine. Von dem her freue ich mich, wieder da zu sein.
Oh, sehr schön. Vielen Dank, Dan. Es folgt Werbung. Lust auf einen Rennradurlaub auf den Spuren des Giro d'Italia? Dann nichts wie los zum Hotel Haus am Hang in Kaltern am See. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen, ist das moderne, familiengeführte 4-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine Touren und lässt für Rennradfahrer keine Wünsche offen. Verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu deinen Rennradtouren in alle Richtungen. Flach, wellig oder bergig, zumeist bei perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Dolomiten, Gardasee und Meran sind nur einige Hotspots, die du von hier auf dem Rennrad erreichst. Auf wenig befahrenen Straßen, durch die Obstplantage oder auf gut ausgebauten Radwegen. Für dich als Hörer des Cycling Magazine Podcast gibt es unter dem Stichwort Cycling Magazine einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5-15%, je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du telefonisch oder via Mail stellen. Wie gut sich das Hotel Haus am Hang als Basecamp für Rennradfahrer eignet, erfuhr gerade erst das Team Ineos Grenadiers, das hier während der Tour auf die Alps wohnte. Übrigens, Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät dir die besten Radstrecken und begleitet dich gern, sofern es seine Zeit zulässt. Kurzum, das Hotel Haus am Hang ist die ideale Location für ein Trainingslager mit Freunden oder einen Rennradurlaub mit der Familie. Denn Südtirol bietet für jeden etwas. Wenn du dich für ein solches Trainingslager Deluxe bzw. einen besonderen Radurlaub interessierst, klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes und gehe auf www.hausamhang.it. Ende der Werbung. Wir wollen heute auf den Giro d'Italia schauen. Ich würde vorschlagen, ich mache mal einen ganz kurzen Streckenabriss für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und daran können wir uns dann quasi abarbeiten. Und es gibt da noch die ein oder andere Frage, die ich da an dich habe. Und deswegen würde ich jetzt mal kurz loslegen und würde das ganz kurz und knapp zusammenfassen. Wer sich etwas tiefer mit der Strecke beschäftigen möchte, kann auf cyclingmagazine.de nachlesen. Da gibt es auch alle Etappen mit Profil und so weiter, pipapo. Ich lege direkt mal los, Dan. Die erste Woche ist Der Giro ist schon, geht schon heftig los. Also gerade am ersten Tag gibt es im Finale schon einen schwereren Berg. Und gerade der zweite Tag dann direkt Bergankunft Europa. Ist jetzt kein super krasser Berg, aber immerhin eine Bergankunft. Dann geht es in der ersten Woche weiter mit Sprint, Sprint, Sprint. Und wir haben eine Gravel-Etappe. Ich finde, das ist gar nicht so schwer, aber da kannst du gleich noch was dazu sagen. Und dann haben wir das erste lange Zeitfahren, das erste von zwei Einzelzeitfahren, also 40 Kilometer lang mit einem recht schweren Finale, wie ich finde. Und die erste Woche endet dann mit einer Bergankunft in Prati di Tivo. Das ist schon durchaus ordentlich. Und noch eine Flachetappe nach Neapel. Woche zwei geht halt direkt mal los mit einer Bergankunft und dann haben wir Sprint, Sprint, wellig und wieder ein Einzelzeitfahren. Bin ich auch mal gespannt, so in der zweiten Woche Einzelzeitfahren, können wir gleich noch drüber sprechen. Und dann haben wir etwas, was ich sehr interessant finde, und zwar, dass wir direkt nach dem Einzelzeitfahren haben wir eine sehr schwere Bergetappe. Das ist die über den Monterolo nach Livigno. Ich glaube, mehr als 5000 Höhenmeter. Finde ich sehr interessant, da würde ich ganz gerne von dir dann mal eine genaue Einschätzung zu haben wollen, was das bedeutet, wenn man erst all in im Zeitfahren geht und dann am nächsten Tag so eine heftige Etappe. Wenn wir jetzt auf die dritte Woche gucken, die wahrscheinlich die entscheidende sein wird, nach dem Ruhetag geht es halt direkt nach Etappenstart, wenn man so will, nach wenigen Kilometern über den Stelvio. Dann haben wir noch weitere Bergetappe und flachhügelig. Und dann haben wir am vorletzten Tag die heftige Etappe mit zweimal über den Monte Grappa und dann das Sprintfinale in Rom, sage ich mal. Wobei wir ja nie so genau wissen mit Schlussetappen und gibt es da einen Sprint oder nicht, gerade auch in Rom. Das wäre jetzt mal mein ganz knapper Kurzabriss. Gibt es schon Einwände, Dan?
Nee, ich denke, du hast die Highlights und die Tücken, die meisten auch schon wirklich hervorgehoben. Wenn man das jetzt einfach mal nur so am Streckenprofil abliest und sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Natürlich, die Rennen schreiben dann immer ihre eigenen Geschichten, aber wenn man es jetzt nur mal so sieht, dann würde ich sagen, hast du eigentlich die meisten Punkte erwähnt, wo das Rennen vielleicht, wo Unterschiede gemacht werden können, wo das Rennen vielleicht entschieden wird. Und auch, glaube ich, gut dargestellt, dass es ja ein schwieriger, extrem schwieriger Giro von Anfang an sein wird.
Wenn man jetzt mal, ohne ins Detail zu gehen, was würdest du sagen, was ist das Besondere an dem Rennen? Was macht es jetzt gerade aus Perspektive eines Teams, wenn man drauf schaut, was macht es da besonders? Ist es so, dass die großen Schwierigkeiten in der letzten Woche warten oder ist es eher so diese Mischung aus, am Anfang geht es schon mal gar nicht so leicht los und dann wird es am Ende aber richtig heftig? Was würdest du sagen?
Ja, also ich glaube, dass jetzt die Schwierigkeiten am Ende warten, das haben wir jetzt schon öfters gehabt, sei es jetzt bei einem Giro, bei einer Tour, das ist nichts Neues, aber was hier natürlich reinkommt, sind zwei Punkte. Das eine, dass schon am ersten Tag es sehr nervös sein wird und am zweiten Tag es auch schon wirklich zur Sache geht. Ich meine, da ist schon ein Anstieg, je nachdem, wie man ihn misst, der über 10 Kilometer lang ist, wo halt wirklich was passieren kann, wo du kannst jetzt nicht irgendwie mit 90% zum Giro kommen. Also das hört man ja öfters, dass dann jemand besser wird und in der dritten Woche. Das geht hier sicherlich nicht, weil da kannst du schon wertvolle Zeit verlieren. Vor allem auch, wenn du jetzt vielleicht ein Fahrer bist, der seine Stärke nicht im Zeitfahren hat, sondern eher als Bergfahrer glänzt. Und da kommt dann das Nächste. Wir haben zwei Zeitfahren im Giro. Einmal 40 Kilometer, einmal 31 Kilometer. Und auch das ist natürlich eine Herausforderung. Und vielleicht da noch zu erwähnen, das Besondere an diesen Zeitfahren ist, dass im Prinzip jeweils nach dem entsprechenden Zeitfahren die Etappe danach auch schon auch immer anspruchsvoll ist. Also es ist jetzt nicht so, dass danach eine Sprintetappe kommt, sondern es kommt vor allem nach dem zweiten Zeitfahren natürlich dann eine Etappe mit 5400 Höhenmetern, wo man sich, wenn man halt an dem einen Tag sich komplett leer fährt, wie geht es dir an dem nächsten Tag? Also das wird sicherlich sehr spannend und wo man sich auch überlegen muss, wie geht man an die Sache rein und wie geht man ans Zeitfahren ran.
Wenn wir da gleich mal einhaken könnten, was bedeutet das physiologisch? Also wir haben das mal gesehen vor einigen Jahren bei Chris Froome, dass der im Zeitfahren mega einen rausgehauen hat und dann am nächsten Tag richtig Probleme bekommen hat. Aber kann man bei so einem Zeitfahren irgendwie dann sagen, hey, du gibst nur 98% oder was hat man da für Steuerungsmechanismen? Oder muss man einfach beim Zeitfahren alles rausholen, was man kann und dann am nächsten Tag gucken, was der Körper hergibt?
Ja, es ist, ich würde sagen, es liegt irgendwo dazwischen. Also das Problem ist ja, wenn man jetzt da 40 Kilometer Zeitfahren hat, dann kommen wir schon in eine Dauer rein, wo, sage ich jetzt mal, auch die Kohlenhydratspeicher, wo du die schon sehr leer fahren kannst. Und wir wissen, es braucht halt mehr als 24 Stunden, sondern meistens halt eher 48 Stunden und teilweise mehr, um diese Speicher wieder komplett aufzufüllen. Das kannst du auch nur bedingt beschleunigen. Und da musst du halt immer überlegen, gehst du jetzt wirklich voll ans Limit oder bleibst du vielleicht bei 98%? Also es wird jetzt keiner mit 90% des Zeitfahren fahren, weil einfach in dem Moment verliert er zu viel Zeit. Aber presst du wirklich alles raus? Wie viel Risiko gehst du auch, sage ich mal, im Zeitfahren? Und da kommt das eben ins Spiel, wenn man sagt, wie gut bist du, was für ein guter Zeitfahrer bist du und wie sind deine Bergqualitäten? Und da musst du dann einfach schauen, vielleicht kannst du als sehr, sehr guter Zeitfahrer, gehst du mit der Strategie rein, dass du sagst, ich muss jetzt nicht unbedingt hier die 3, 4 Sekunden oder 10 Sekunden rausholen oder vielleicht ein bisschen mehr, aber zumindest ich kann das so fahren, dass ich nicht so kaputt bin wie der andere, der hier alles geben muss, um zumindest eine ähnliche Zeit zu fahren und kann dann etwas schonen für den nächsten Tag. Aber das ist vor allem bei dem ersten sehr schwierig. Also ich glaube, bei dem zweiten, da kommt schon eine gewisse Ermüdung dazu. Da sind wir dann schon, sage ich mal, am Ende der zweiten Woche irgendwo, da reguliert sich das schon, je nachdem, was du auch noch in der Lage bist zu tun, auch je nachdem, wo du im Gesamtklassement stehst, was dann deine Taktik ist. Also es ist sehr schwierig, das, sage ich mal, richtig zu machen. Was man auf jeden Fall machen muss, ist vor dem Rennen, nach dem Rennen möglichst schnell verpflegen, möglichst für die optimale Regeneration sorgen. Also alles dafür tun, dass der Sportler wirklich am nächsten Tag auch wieder im Vollbesitz seiner Kräfte an der Startlinie steht. Aber es wird, glaube ich, da sehr individuelle Taktiken geben. Aber für den Zuhörer kann man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da wirklich jetzt jemand spazieren fährt oder das einfach mal ein bisschen rollen lässt, um Energie zu sparen. Das wird für alle anstrengend werden. Nur ist es 100%, ist es 99%? Das ist vielleicht nochmal was, wo man mit dem Sportler selber dann auch diskutiert.
Das heißt, da fährt jeder mit Wattmesser und da kann man dann auch sagen, okay, fahr mal in dem Bereich und wir setzen mal das Pacing so und so auf. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, genau, dass man halt einfach guckt, wie viel macht es denn jetzt aus, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Watt mehr fahre über 40 Kilometer oder 5 Watt mehr über 40 Kilometer, was macht es denn in der Zeit aus? Also man kann halt versuchen, solche Rechenbeispiele zu machen. Und wenn man dann sagt, okay, ich kann halt so viel sparen, ich kann so viel Watt, so viel Energie sparen und dafür nehme ich in Kauf, dass ich vielleicht, sag jetzt mal, 10 Sekunden langsamer bin. Das sind dann Gedankenspiele, die man machen kann und wo sicherlich auch irgendwo dann eine Rolle spielt. Vor allem, wie gesagt, dann auch beim zweiten Zeitfahren, wo wirklich danach ein Hammertag wartet. Ich glaube, nach dem ersten Zeitfahren, das ist noch alles gut machbar. Ich glaube, da wird sich keiner groß zurücknehmen, meiner Meinung nach. Aber beim zweiten Zeitfahren, da muss man dann schon wirklich mit seinen Energietanks haushalten. Ist er auch kürzer da, was gut ist. Also die Reihenfolge andersrum, also 10 Kilometer mehr ist halt einfach schon, merkst du. Und die Reihenfolge, wenn jetzt die 40 Kilometer vor der Livigno-Etappe wären, das wird auch nochmal einen Unterschied machen.
Meinst du, das könnte auch sein, dass man, du hast gerade angesprochen, Regeneration, Speicher direkt wieder auffüllen und so weiter. Könntest du dir vorstellen, dass jetzt, wenn wir jetzt mal Tadej Pogacar als den großen Favoriten nehmen, dass er vielleicht dann auch mit Auge auf diese Thematik in rosa Trikot vorher an eine Gruppe oder einen ungefährlichen Fahrer hergibt, um sich das eben zu ersparen diese Routine, die jeder Gesamtführende mitnehmen muss, mit Podium, mit Presse und so weiter, um das vielleicht taktisch zu sparen, das Trikot vielleicht vorher mal wegzugeben? Ist das denkbar?
Ich denke, das liegt wahrscheinlich am Team, an der Teamführung, an der sportlichen Leitung da vor Ort, wie taktisch sie vorgehen wollen. Ich glaube jetzt nicht, dass es in der Natur vom Pogacar liegt, so umzugehen, was ja auch super ist. Ich meine, er ist ja auch ein sehr, ich glaube, die Zuschauer lieben ihn so, wie er fährt, aggressiv und auf Sieg und ohne irgendwie Körner zu sparen. Aber ich denke schon, dass seine Teamleitung, das Performance-Team mit ihm solche Szenarien durchspricht. Welche Entscheidungen sie treffen werden, weiß ich nicht. Er hat sicherlich dieses Jahr gezeigt, dass er in einer überragenden Form ist. Er weiß sicherlich auch, dass er seine Energiereserven für den letzten Teil vom Giro braucht. Er kann vorher sicherlich Unterschiede machen. Und die Frage ist halt, welche Strategie geht man? Versucht man am Anfang schon den Unterschied zu machen oder versucht man eher zu sagen, okay, wir fahren energiesparend, um dann auch in der letzten Woche den Unterschied zu machen? Das wird, glaube ich, auch für die Konkurrenzteam interessant zu beobachten sein. Das vorherzusagen ist schwierig, aber ich glaube, hier hängt es sehr stark von der sportlichen Leitung ab, wie sie mit ihm gemeinsam dann auch diese Taktik festlegen.
Ja, an der Stelle ganz kurz noch eingehakt, weil es gerade sehr gut dazu passt, eine Frage, die ich dir auch stellen wollte, und zwar Pogacar, also ist jetzt ein bisschen fies von mir, dass ich dich jetzt hier zu Fahrern von einer anderen Mannschaft frage, aber eins von den Themen, die ich sehr interessant finde, ist, Pogacar will den Giro gewinnen und dann zur Tour und versuchen, die Tour zu gewinnen. Was glaubst du jetzt rein in einer, ich kann mir das alles so aufmalen, wie ich es gerne hätte, idealen Welt, die es einfach bei Radrennen nicht gibt, aber wäre es für Pogacar günstiger, er würde relativ früh im Giro sich einen großen Vorsprung holen, um dann hinten raus defensiv fahren zu können mit Blick Richtung Tour? Oder meinst du, es spielt eigentlich keine Rolle, ob er vielleicht zu Beginn eher moderat agiert, soweit es geht? Und dann in der letzten Woche den Unterschied macht. Also glaubst du so erholungstechnisch mit mit Blick Richtung Tour de France, ist das schon was, was man da im Hinterkopf haben muss und dann auch eine Rennstrategie im Giro zu machen? Oder glaubst du, das ist Quatsch? Also bei einer Grand Tour, die man gewinnen will, selbst wenn man Tadej Pogacar ist, kann man nicht im Rennen schon taktisch agieren mit Blick auf ein Radrennen, was dann, keine Ahnung, 6 Wochen, 7 Wochen später stattfindet.
Also ich glaube, das wäre ein Fehler, wenn man jetzt plant und sich im Giro überlegt, wie man dann die Tour gewinnen kann. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, der Fokus sollte bei ihm und wird bei ihm auf dem Giro liegen und den Giro zu gewinnen. Und das sind dann Dinge, die man, sage ich mal, vielleicht in der dritten Woche sollte es dann so sein, dass er einen Vorsprung hat. Vielleicht, dass so Gedanken kommen. Aber auch da, es sind ja auch noch andere Rennfahrer, sage ich mal, im Rennen. Und allein das Profil wird dafür sorgen, dass diese Rennen anstrengend werden. Und das heißt, auch wenn er da versucht, ein bisschen was zurückzuhalten, er wird gefordert werden, dann werden auch die Konkurrenten attackieren. Außer er hat so einen großen Vorsprung, dass im Prinzip alle schon aufgesteckt haben und es nur noch um den zweiten Platz geht. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind, die meine ich jetzt, die Mannschaft, die ist fokussiert auf den Giro. Man hat sich im Vorfeld Gedanken gemacht, wie gestaltet man die Zeit nach dem Giro bis zur Tour. Ich denke, da hat man gewisse Pläne, gewisse Überlegungen, wie kann man das optimal gestalten. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie kommt er aus dem Giro raus. Idealerweise muss er nicht immer komplett in den roten Bereich gehen bei allen Schlüsseletappen. Das wäre natürlich wünschenswert. Aber dass sie jetzt schon dran denken, wie sie die Tour gewinnen, das kommt dann vielleicht irgendwann mal, wenn das dann gelingen sollte, so vielleicht kommt diese Story dann genauso mal raus. Aber ich glaube, du kannst den Giro auch nur dann gewinnen, wenn du dich darauf konzentrierst, weil die anderen Rennfahrer, die da mit um den Sieg fahren, sind ja jetzt nicht irgendwie 3 Klassen schlechter, sondern Pogacar ist überlegen momentan, aber trotzdem, es ist, auch er darf sich natürlich wenig Schwächen leisten, sonst gibt es vielleicht andere, die ihm da auch, sag ich mal, auf jeden Fall um den Sieg mitkämpfen dann können, in dem Moment, wo er Schwäche zeigt, vor allem eben in der dritten Woche, wenn er diese Körperphysiologie mitbringt, die ja eher darauf ausgelegt ist, sage ich mal, gegen Ende vielleicht Probleme zu bekommen, wenn er mit den Energiereserven nicht etwas schonend umgeht.
Gut, jetzt machen wir gedanklich 2 Schritte wieder zurück. Ich würde dich gerne noch zu der Gravel-Etappe fragen. Macht es aus deiner Sicht etwas aus oder ist das eher so ein renntaktisch, so eine Geschichte, wer so Bikehandling und so weiter? Ist dieses Jahr auch jetzt nicht extrem? Es ist kein Strade Bianca, was jetzt dann da an einem Tag eingestreut wird. Wie würdest du das beurteilen? Jetzt so auch mit Blick auf, wie gestaltet man das Rennen und was bedeutet das auch für die Physiologie?
Also für die Physiologie ist das jetzt nicht groß entscheidend. Ich muss gestehen, ich war jetzt selber beim Recon von dieser Gravel-Etappe nicht dabei, aber ich habe jetzt auch nichts Dramatisches gehört. Ich glaube, bei diesen Etappen geht es immer darum, hoffentlich wird nicht durch einen Defekt oder durch irgendwie einen unglücklichen Sturz das Gesamtklassement durcheinander gewirbelt. Das wäre schade. Es ist aber nicht so wild, was ich gehört habe. Und von dem her geht es einfach darum, da gut durchzukommen, keine Zeit zu verlieren. Und wir haben jetzt auch von, was jetzt unser Team angeht, alle Fahrer an Bord, die eigentlich auch ein gutes Bike-Handling haben, wo man es jetzt da wenige Sorgen machen. Ich glaube, was man halt hier machen muss, ist zu versuchen, halt seinen Leader irgendwie zu schützen, den da gut reinzubringen, bei ihm zu sein, falls dann doch mal ein Defekt ist, dass irgendwie jemand anders seinen Rat geben kann. Also einfach keine Zeit zu verlieren. Vielleicht probiert der eine oder andere da einfach mal was, aber ansonsten, das sind halt so Passagen, wo es eher darum geht, okay, jetzt gut durchkommen. Und wir planen, und meistens wird jetzt nicht unbedingt geplant, da den Abstand zu machen bei einer 3-wöchigen Rundfahrt, wo es genügend andere Punkte gibt, wo du, sag ich mal, die Konkurrenz fordern kannst.
Ja. Zur Strecke hätte ich gerne abschließend noch das Thema behandelt, und zwar das Thema Höhe. Wir haben ja jetzt, es ist jetzt keine Rundfahrt, die jetzt in extremer Höhe stattfindet. Und beim Giro d'Italia muss man dazu sagen, im Mai, da kann auch so ein Stelvio relativ schnell mal kippen. Dennoch ist es so, dass die Etappen, die jetzt über 2000 Meter hinausgehen, die folgen direkt nacheinander. Macht das was aus?
Also ich glaube, wir haben insgesamt über 2000 Meter, ist mir überlegen, was waren das? 45,
Ich glaube, 35 Kilometer oder sowas sind es.
ja, ich glaube,
Kann das sein?
45 sogar, also insgesamt.
Ach so, okay,
Ja,
Entschuldigung.
aber
Ja, doch, du hast recht, du hast recht, du hast recht, sind 45.
okay,
Ja,
gut.
du hast recht.
Also das sind 45 Kilometer, du sagst, die kommen halt hintereinander. Ich meine, das sind, da kommen ja mehrere Faktoren zusammen. Da kommt eben die Höhe, da kommt diese extreme Länge dazu mit, und also mit 5400 Höhenmeter, dann 4000 Höhenmeter und dann an dem Tag danach 3900 Höhenmeter. Also alleine das macht es schwer und in der Höhe ist einfach so klar, wenn du in der Höhe hochbelastet fahren musst, das zehrt einfach nochmal mehr an deinen Reserven, als wenn du halt auf Normalhöhen unterwegs bist. Das heißt aber die Akkumulation dieser Belastungsfaktoren, also Höhe, Länge, Höhenmeter, also im letzten Teil der Rundfahrt, das alleine führt dazu, dass die Fahrer da sehr am Limit sein werden. Auch wenn das jetzt alles, sage ich mal, bei 1500 Meter stattfinden würden, dann wäre es immer noch sehr belastend. Aber die Höhe macht es vor allem für Fahrer, die in der Höhe etwas mehr Probleme haben, also noch stärker belastend. Und die werden das sicherlich auch merken. Und da jeder, ich meine, wir wissen ja, alle GC-Fahrer oder viele Fahrer werden sich auch in der Höhe vorbereiten und dementsprechend auch können sie damit umgehen. Trotzdem sehen wir auch bei uns sehr, sehr große Unterschiede, wie gut jemand dann trotz Höhentraining auch in der Höhe dann performen kann.
Macht das einen Unterschied, dass da ein Ruhetag dazwischen ist? Also kann man an so einem Ruhetag dann wirklich den Nachteil, wenn man jetzt jemand ist, der nicht so gut die Höhe, mit der Höhe klarkommt, bringt das was, dass da ein Ruhetag dazwischen ist? Oder geht es da eher um eine generelle Erholung, die da stattfinden kann?
Also Ruhetag ist natürlich immer erstmal gut.
Immer
Also,
gut.
genau, wobei immer gut muss man ja vorsichtig sein. Oft sieht man ja, dass da einige auch aus dem Tritt kommen. Von dem her muss man dann immer, also man muss an dem Ruhetag was tun. Man kann jetzt nicht einen Tag wieder auf die Couch legen, wenn am nächsten Tag wieder so eine Etappe ansteht. Das heißt, man muss sich da bewegen, man muss dem Körper etwas Belastung geben. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn da nochmal ein Tag dazwischen ist, weil an dem Tag vor der langen Bergetappe war ja auch das Zeitfahren, auch wenn das nur 30 Kilometer sind oder Gänsefüße, aber da ist schon ordentlich Belastung da und da hilft der Ruhetag nochmal durchzuschnaufen, nochmal vielleicht 1,5, 2 Stunden ruhig fahren zu gehen. Der eine oder andere wird da eine kleine Belastung einbauen, einfach damit der Körper, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, aktiviert bleibt. Also damit er nicht in so ein Loch fällt und denkt, ah, der Giro ist zu Ende, weil sehen wir ja öfters, dass es da schon Fahrer gibt, die nach so einem Ruhetag sich sehr schwer tun, um wieder in den Tritt zu kommen. Und da muss man wirklich auch ja, einfach gucken, individuell, wer braucht mehr Ruhe, wer braucht eher weniger Ruhe. Aber es hilft auf jeden Fall, ja, in dem Fall.
Könntest du dir vorstellen, dass nach dieser Belastung und je nachdem, wie es auch läuft, aber diese heftigen Etappen, die wir dann haben, jetzt gerade Richtung dritte Woche und am vorletzten Tag ist dann nochmal die Etappe mit zweimal Monte Grappa, könntest du dir vorstellen, dass man da tatsächlich am vorletzten Tag nochmal große Überraschungen sieht, weil halt Fahrer, wie es so schön halt auf sind, also völlig am Ende sind und möglicherweise dann sich es auch nicht mehr hinkriegen, sich richtig zu re so regenerieren, dass da tatsächlich bei der Schwere, und das ist ja durchaus ein durchaus heftiger Anstieg, der da zweimal gefahren wird, dass da noch Überraschungen möglich sind?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Du hattest es vorher auch angesprochen. Wir wissen ja auch nicht, wie wird das Wetter. Und am Ende so einer Rundfahrt bist du halt auch sehr, sehr anfällig für kleine Infekte etc. Das wünscht man keinem. Aber du kannst halt dann auf dieser vorletzten Etappe doch nochmal sehr schnell sehr viel Zeit verlieren. Und du musst erstmal, also musst durch diesen heftigen Block, musst du gesund durchkommen. Und da reden wir nicht davon, dass du dann in dieser vorletzten Etappe nochmal Bestleistungen fahren musst, aber einfach gesund sein und nochmal dein Potenzial abrufen, das wird dann nötig sein, weil sonst kannst du auf dieser Etappe mit 4000 Höhenmetern auf jeden Fall nochmal Zeit verlieren und das geht dann ruckzuck. Also wenn du dann einmal angeschlagen bist, das kennt jeder, der mal vielleicht krank war oder sich krank fühlt, dass er merkt, boah, da fehlt nicht irgendwie 2%, sondern 10, 20% auf einmal und dann gehen die Minuten, sage ich mal, sehr schnell auf. Also ich glaube, das wird wie bei jeder großen Rundfahrt auch ein Key-Faktor sein, wirklich gesund durch diese schweren Etappen zu kommen. Und beim Giro eben speziell deshalb, weil das Wetter halt auch schlecht sein kann. Und wenn es dann kalt wird und regnet, alle kommen dahin, die sind austrainiert, dann wissen wir auch, dass da hat jedes Team genügend zu tun, um die Fahrer einfach gesund zu halten. Also ich glaube, der Giro bleibt spannend, wie so oft, bis zum vorletzten Tag.
Jetzt kommt eine sensationelle Überleitung zu eurem Team. Wir haben viel über Höhe gesprochen. Stelle ich mir das zu einfach vor oder ist das schon von Vorteil, wenn der eigene Kapitän aus Kolumbien kommt?
Ja, also es ist sicherlich so, wir haben, glaube ich, in anderen Podcasts mal drüber geredet. Damals war es Egan Bernal, glaube ich, der in der Höhe ist und wie kommt der mit Höhe klar und so. Jetzt haben wir auch einen Fahrer, der aus Kolumbien kommt, dem Höhe sicherlich liegt, der das gewohnt ist, der sehr viel da trainiert. Auch noch deutlich höher als das jetzt, wo es hier hingeht. Und ich würde sagen, auf jeden Fall hat man da nicht das Problem, dass der jetzt in der Höhe Probleme bekommt. Also das kann man ganz klar sagen. Und da brauchen wir uns jetzt wenig Gedanken machen, dass die Höhe dann sein Problem ist, sondern der ist es gewohnt, der lebt da in den Gefilden, sogar auch wenn er in Europa ist, wohnt Daniel in Andorra. Und auch da wird dann, manchmal ist er tatsächlich über 2000 Meter, manchmal aber auch ganz normal in, also Andorra Stadt, wo es dann nur, ich glaube, 1600 Meter hat oder so. Also auch da wird ein bisschen gewechselt, dass der nicht konstant in der Höhe ist, aber verbringt schon sehr viel Zeit über 2000 Meter und das ist da dann schon ein Vorteil.
Wir reden über Daniel Felipe Martinez, euer Kapitän für diesen Giro d'Italia. Das kann man so sagen, also ursprünglich war auch geplant, dass Lennart Kemna zum Giro reisen wird und dort auch eine Co-Kapitänsrolle in Sachen Gesamtwertung anstrebt. Durch den schlimmen Unfall, den Lennart hatte, ist er jetzt nicht beim Giro mit dabei. Bedeutet das, Daniel Felipe Martinez ist jetzt euer Mann fürs GC und der Kapitän?
Genau, das ist auf jeden Fall unser erstes Ziel, mit Daniel Martinez aufs Gesamtklassement zu fahren. Und wie du gesagt hast, jetzt da Lennart nicht dabei ist, aufgrund des heftigen Sturzes, haben wir da jetzt auf eine Leaderrolle, sage ich mal, was die Gesamtklassementwertung angeht, umgestellt und werden ihn da auch entsprechend unterstützen. Haben jetzt nicht irgendwie nochmal einen zweiten Leader dazugenommen, sondern sind jetzt, was das Gesamtklassement angeht, bei der Strategie auch geblieben und geben Dani da dann auch die Chance einfach, ja, sich zu zeigen und diese Kapitänsrolle dann komplett für sich in Anspruch zu nehmen.
Ursprünglich, wenn wir jetzt kurz bei eurem Kader für den Giro bleiben, war Sprinter Sam Welsford geplant, der jetzt nicht dabei sein wird. Es wird Patrick Gamper ist ins Aufgebot gerückt, es ist ein Danny van Poppel dabei. Vielleicht kannst du kurz einen Einblick geben, mit welchem Team ihr zum Giro kommt und was die Gedanken dazu sind.
Ja, genau. Also, hast es gesagt, es war ursprünglich geplant, dass eben Sam Welsford als Sprinter mitgeht, weil wir sehen den Giro ein bisschen zweigeteilt. Im Sinne von auf der einen Seite Gesamtklassement, haben wir gerade gesagt, mit Dani Martinez und auf der anderen Seite dann aber auch Etappensiege. Und da war der Ursprungsplan wirklich mit Sam Welsford auf Etappensiege zu gehen. Das Jahr hat ja auch sehr gut angefangen mit ihm, mit drei Etappensiegen, Tour Down Under.
In Australien.
Genau, ja. Waren wir auch sehr optimistisch und und dann ist, muss man sagen, sind die Ergebnisse, wenn man es so nennen darf, etwas ausgeblieben. Und ja, jetzt beim letzten Vorbereitungsrennen, was wir extra nochmal eingestreut hatten mit der Türkei, um den Sprintzug nochmal zu üben, also dass die wirklich nochmal gemeinsam fahren und vor allem auch das ein oder andere Erfolgserlebnis sich holen, das hat einfach nicht geklappt. Und da gibt es Gründe dafür, das werden wir auch, haben wir analysiert, werden wir noch weiter analysieren, auch mit Sam Welsford nochmal sprechen, dann einfach seine Saisonplanung anpassen. Aber um es kurz zu machen, wir waren einfach der Meinung, es reicht nicht, um beim Giro mit dabei zu sein. Und deshalb mussten wir umstellen und haben aber auch gesagt, das Ziel Etappensiege sollten wir jetzt nicht aus den Augen verlieren. Jetzt haben wir zwar nicht in unseren Top-Sprinter dabei, aber wir haben jetzt trotzdem Dani van Poppel, der gezeigt hat, jetzt auch in der Türkei, dass er selber auch sprinten kann der auch auf sehr schweren Etappen oder auf schwierigeren Etappen auch ein sehr endschneller Mann ist. Und um den zu unterstützen, haben wir jetzt gesagt, wir haben einen Ryan Mullen dabei, der ja auch im Sprintzug normalerweise ist, jetzt mit dem Sam Welsford. Das heißt, wenn wir den Dani nutzen wollen, um auch auf Etappensiege zu gehen, dann können wir natürlich auch die ganzen Fahrer, die ihn dahin bringen, nicht vorher schon aufbrauchen. Und wenn wir auf Gesamtklassement gehen wollen, dann brauchen wir aber auch Fahrer, die unsere Mannschaft positionieren, vor allem auch einen Dani Martinez positionieren. Und deshalb haben wir jetzt einen Patrick Gamper mit reingenommen, der eine extrem gute Form gerade hat. Das hat er auch nochmal in Tour of the Alps gezeigt. Extrem viel in seine Vorbereitung investiert hat. Wirklich komplett austrainiert ist und er einfach alles getan hat, um sich aufzudrängen und bereit zu sein, falls jemand ausfällt. Hofft man natürlich nie, dass jemand ausfällt oder ausgetauscht wird, aber ist jetzt gekommen und er hat seine Chance genutzt und ist deshalb im Kader. Und ich meine, wir haben dann noch mit Jonas Koch jemanden, der auch genau für diese Aufgaben da ist. Jonas Koch hat dieses Jahr auch eine sehr gute Form, vor allem so über die Berge, wie er fährt. Also ist teilweise beeindruckend. Mhm. Und so, dass man da zwei haben, die wirklich auch für unseren GC-Mann arbeiten können. Natürlich können sie ihn nicht im Hochgebirge unterstützen, das ist klar. Aber da hoffen wir dann auf unsere Kletterer mit zum Beispiel Giovanni Aliotti, mit Florian Lipowitz, der jetzt gerade in der Romandie sensationell gefahren ist, also sehr stark gefahren ist und gezeigt hat, was für ein Potenzial in ihm steckt. Das soll ihn jetzt für den Giro null unter Druck setzen, sondern er soll lernen im Giro. Wir sehen als in ihm einen guten Berghelfer für Dani Martinez und natürlich auch die Erfahrung, eine Grand Tour in Giro zu fahren, was für so einen jungen Fahrer, denke ich, sicherlich auch extrem wichtig ist. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, wen haben wir jetzt noch nicht? Jetzt haben wir mit
Max Schachmann.
Genau, Max Schachmann, sehr wichtig zu erwähnen, weil ich denke, jeder weiß um die Qualitäten von einem Max. Max kann auf der einen Seite sicherlich dem Team helfen, sei es im Positionieren, sei es am Berg, wenn er in super Form ist. Und der hat ja wirklich eine aufsteigende Tendenz jetzt übers Jahr gezeigt. Aber Max kann auch Etappen gewinnen. Er kann auch in der Ausreißergruppe sein. Also das Ziel Etappen gewinnen, dem Team helfen, diese Kombination, die bringt Max mit. Und deshalb ist er auch im Aufgebot für den Giro.
Mhm. War das auch so dieses Gedankenspiel, wir gucken aufs GC, aber wir wollen auch um Etappen fahren? War das dann im Endeffekt auch etwas, was so ein bisschen den Ausschlag dafür gegeben hat, zu sagen, einen Emo Buchmann nicht mitzunehmen? Oder stecken da andere Überlegungen dahinter?
Nee, das war ist schon auch die Überlegung. Ich meine, klar, es gibt immer viele Sachen, die in so eine Entscheidung mit reinfließen. Der Emanuel bereitet sich oder hat sich natürlich auch vorbereitet, war jetzt nochmal in der Höhe. Er hat sicherlich auch eine sehr gute Form momentan. Aber man muss halt dann einfach gucken, welche Ziele haben wir und welche Ergebnisse gibt es bis dato, wer könnte uns helfen, diese Ziele zu erreichen. Und Emanuel wäre sicherlich jemand gewesen, der Dani Martinez helfen kann im Hochgebirge. Ich denke, das hat Emo schon oft gezeigt, dass er das auch kann. Vielleicht jetzt weniger derjenige, der auf Etappensieg gehen kann. Er kann das, hat er auch schon gezeigt, wenn er alleine unterwegs ist, wenn er auch mal in Solo fahren kann. Aber es ist natürlich sehr schwer. Er hat halt da nicht diese Endschnelligkeit und da wird es ganz schwer, wirklich auch Etappen zu gewinnen. Und daher haben wir uns jetzt für eine andere Variante entschieden, wie gesagt, um Dani van Poppel ein bisschen Support zu geben dass wir halt an diesen Zielen auch festhalten können. Das Team hat auch ganz klar gesagt, wir wollen versuchen, im GC wirklich, sag ich mal, aufs Podium zu fahren. Und wenn das halt nicht geht, also jetzt nicht falsch verstehen, aber jetzt ein Platz 8, 9, 10, das ist jetzt nicht das, was wir wollten. Dann gehen wir halt auf Etappensiege und das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel. Und das wäre natürlich auch noch was gewesen. Ich bin mir sicher, so ein Emanuel Buchmann, der ist immer dabei. Ich denke, er wird immer dann zu der letzten Gruppe gehören, irgendwo noch an den Anstiegen. Und da ist dann sowas auch möglich, dass er noch eine gute TC-Platzierung hat. Aber das wollten wir nicht. Wir wollten ja keinen zweiten Kapitän, sondern wir wollten wirklich diese Doppelstrategie mit Etappensiege und mit Daniel Martinez als alleinigen Kapitän dann, nachdem Lenny ausgefallen ist. Und deshalb haben wir uns jetzt, ich sage jetzt mal eher für Patrick und jetzt nicht gegen Emo, sondern für Patrick Gamper entschieden, nachdem Sam Welsford raus war. Hätte jetzt ein Kletterer, wird jetzt ein Kletterer krank, wäre jetzt ein Florian Lipowitz krank geworden oder so, dann wäre natürlich klar gewesen, dass Emo der Erste ist, der da reinkommt als Klettersupport.
Und das Thema mit den Etappensiege fahren aus einer Gruppe, das ist natürlich dann ein Fahrer wie ein Emo Buchmann, der würde das genau auf den Etappen machen, die wahrscheinlich auch in der GC-Gruppe fürs GC entscheidend sind. Und das sowas lässt sich ja schwierig kombinieren, während ein Max Schachmann ja auch auf mittelschweren Etappen und da, wo es vielleicht am Ende auch um einen Sprint geht, mit seiner Endschnelligkeit, dort vielleicht noch eher die Chance hätte, um einen Etappensieg zu fahren. Also so wäre jetzt meine Einschätzung.
Ja, das ist genau richtig. Also hundertprozentig. Genau so, das war jetzt der Grund, wieso eben der Max reingerutscht ist. Also er hat gute Form gezeigt. Und wir haben uns nochmal überlegt, wie ist unsere Strategie, und er passt halt genau in dieses Raster rein, wenn er fit ist.
Ja.
Und also besser hätte man es jetzt nicht sagen können. Genau so ist es. Und das ist natürlich für den einen super, der freut sich, und für den anderen eine riesen Enttäuschung. Ich glaube, das ist jedem klar. Aber als Team musst du halt irgendwo du setzt halt deine Ziele fest und guckst dir dann, welche Mannschaft kannst du für diese Ziele aufstellen. Und das wird immer welche geben, die sich freuen, und welche geben, die eben enttäuscht sind.
Ja. Ich muss sagen, für Gampi freut es mich tatsächlich, weil ich finde, er ist extrem stark. Und ich habe halt bei Gampi immer noch den Giro, den Jai gewonnen hat, so im Hinterkopf, wie er da über Tage an der Spitze des Feldes das Tempo gemacht hat und vor den Schlüsselpositionen immer den im Prinzip dafür gesorgt hat, dass das Team gut positioniert ist und keine Probleme kriegt. Und das sind ja oft die Sachen, die weniger groß thematisiert werden. Natürlich wird dann der letzte Helfer am Berg, bevor die entscheidende Attacke kommt, das ist natürlich das große Thema, was dann immer hoch und runter, und das kriegt man noch häufiger zu hören, als man es vielleicht hören mag. Und solche treuen Helferdienste, die aber extrem wichtig sind, fallen halt meist so in der ganz breiten öffentlichen Betrachtungsweise dann oft so ein bisschen hinten runter, ist so mein Gefühl. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da wieder, was das anbetrifft, eine sehr wichtige Rolle einnehmen kann.
Ja, genau. Also das war auch, nach dem Giro war das auch also intern sehr bekannt. Also da wurde das nicht runtergespielt, sondern da wurde wirklich diese tolle Leistung vom Patrick anerkannt. Und da kam einfach das letzte Jahr, wo er auch aus verschiedenen Gründen dann eben nicht Teil einer Grand Tour-Mannschaft war, sondern es gab immer wieder andere Strategien, andere Prioritäten. Und deshalb freut es mich auch sehr, dass er jetzt reingerutscht ist, wegen dem, was er schon geleistet hat, auch wegen dem Commitment, was er gezeigt hat, um jetzt dieses Jahr diese Fitness zu haben. Also er hat es einfach leistungsmäßig auch verdient. Und von dem her finde ich das sehr gut und in der Mannschaft sehr hoch auch angesehen als Helfer, als loyaler Helfer, auch als jemand, der eine Aufgabe von einem sportlichen Leiter oder einen Auftrag auch umsetzen kann. Also der eine Aufgabe kriegt und der sagt, okay, ich werde es umsetzen. Und das ist auch wichtig. Natürlich ist es gut, wenn du diskutierst und deine Meinung reinbringst, aber manchmal musst du auch sagen, okay, und jetzt mache ich halt. Und ich vertraue jetzt der sportlichen Leitung. Und da ist Patrick jemand, der das wirklich hundertprozentig macht und deshalb auch eine große Hilfe für die sportliche Leitung im Rennen ist.
Deswegen hatte ich extra dazu gesagt, in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja, ja, genau. Nee, also genau deshalb, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es absolut, wie du sagst, da wird das wahrgenommen, was im Fernsehen noch gezeigt wird, die letzten, je nach Etappe oder je nach Rennen, die letzten eineinhalb Stunden oder so, und da ist halt dann oft der letzte Berghelfer, der hält. Der es auch verdient hat, absolut, muss man auch erstmal machen, aber aber was vorher im Rennen passiert, das wird, kann natürlich dann nicht erwähnt werden, und aber intern wird das natürlich erkannt, und da war das jetzt kein Geheimnis. Ja,
ja. Ja. Wir müssen über Florian Lipowitz reden. Ich fand es sehr, sehr beeindruckend, in welcher Verfassung er ist. Ist das so, dass du oder ihr im Team sagt, naja, wir kennen den ganz genau, wir wissen, was er kann? Oder war es jetzt schon auch so Romandy-mäßig so zu sehen, auch wie er sich die Sachen zurechtlegt und wie er sich bewegt und was er macht, dass ihr gesagt habt, okay, der Junge hat jetzt nochmal einen richtigen Schritt nach vorn gemacht? Oder sagt ihr, nee, wir wussten ganz genau, wo der steht, was der kann und wie das weitergeht?
Na, als wir das, ich nenne das jetzt mal Projekt, auch wenn es um Menschen geht, aber irgendwo ein Projekt Florian Lipowitz gestartet haben, da haben wir das ja gemacht, weil wir davon überzeugt waren, dass er ein Potenzial hat, sowohl leistungsmäßig von den Leistungsdaten, die er mitgebracht hat, als aber auch vom Typ her. Also jemand, der wirklich, also es gibt da eine Geschichte, ich glaube, könnt jetzt Ralf Denk viel besser erzählen, ich versuche es nur wiederzugeben, irgendwie, der war in Raubling im Büro, hatte ein Gespräch mit Ralf Denk, wo es dann um den Vertrag auch ging, und dann hat Ralf gefragt, ja, wie kommst du jetzt nach Hause, es hat draußen geregnet, und er hat gesagt, ja, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach Hause, ja, aber das sind ja 120 Kilometer, ja, mache ich halt. Also diese Art und Weise, ich sage immer so eine Art, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, so eine Art Urviech, also so jemand, der einfach das in sich drin hat, und auch diese innere Motivation und diese Unbekümmertheit irgendwo. Und das haben wir halt da auch gesehen. Und in der Entwicklung gab es wie überall. Es gibt hoch und runter Sachen, die passieren in deinem Leben etc. Und trotzdem hat er sich leistungsmäßig immer weiterentwickelt. Und jetzt in Romandy, also wir wussten, was er kann. Aber das musste natürlich dann auch mal in einem World-Tour-Rennen zeigen, gegen teilweise die Besten der Welt. Also wenn jetzt ein Rodriguez da ist, wo jeder, sage ich mal, attestieren würde, dass es wirklich nicht mehr ein Riesentalent, sondern einfach ein starker, sehr starker Radfahrer, Weltklasse-Radfahrer. Und man sieht dann Florian Lipowitz da auf einmal mit dabei. Dann wird erst klar, oh, auf dieses Level kann das gehen, tatsächlich. Also die Zahlen lügen nicht, sondern der kann das wirklich. Und ich glaube, er muss das dann auch selber realisieren, dass er das wirklich kann. Und Rolf Aldag, der auch als sportlicher Leiter dabei war und ihn natürlich versucht hat zu leiten, zu guiden, hat auch gesagt, er weiß gar nicht, wie stark er ist. Und ich finde es eine treffende Aussage. Also er muss auch jetzt erstmal entdecken oder realisieren, was er eigentlich kann. Und er ist ja noch bei weitem nicht irgendwo an einem Limit. Ich denke, der kann sicherlich noch das eine oder andere austrainierter werden, der kann noch viel lernen, etc. etc. Und das ist schön einfach zu sehen, dass er da zum ersten Mal so richtig nur gezeigt hat, mit den Besten der Welt, dass er da mithalten kann. Und wenn er jetzt mental stark bleibt, und davon gehen wir aus, und er hat ja auch alle möglichen Support, jetzt da einfach mit den Füßen auf dem Boden bleibt und auch akzeptiert, dass es auch mal wieder runtergehen kann und wieder hoch, ich glaube, dann hat er eine ganz tolle Zukunft im Radsport. Er braucht, muss natürlich gesund bleiben, keine Stürze etc. Ja. Und er ist für uns als Team natürlich auch sehr schön, wenn dann so ein Projekt in diese Richtung geht, was wir vor ein paar Jahren gestartet haben und was halt losging mit einem Treffen oder mit einem, ich fahre zum Biathlon, zum zum Sommerbiathlon und habe noch zu Ralf am Telefon gesagt, ja, ich gehe jetzt mal auf Talentsuche, habe das aber eher im Spaß gesagt und dann auf dem Parkplatz vom Opolding kommt der Vater von Florian Lipowitz auf mich zu, weil er gesehen hat, dass ich mit dem Bora Hans-Krohe-Auto da war und hat gesagt, er hätte einen Sohn, der auch sehr gut Rad fährt, aber gerade Biathlet ist, und so hat das Ganze halt gestartet. Und das ist halt schon eine spannende Geschichte dann.
Also was ich mir gleich gedacht habe jetzt nach der Romandy, ich fand, er ist extrem stark gefahren. Ich fand auch, dass er, wie er sich bewegt hat, fand ich auch, also taktischer Natur, fand ich auch total gut. Also auch mit diesem, ich bin jetzt nicht völlig geflasht von der Situation, in der ich jetzt hier plötzlich bin, sondern auch dieses, okay, wir haben einen Vlasov, der in der Gesamtwertung sehr gut positioniert ist, der fährt nicht weit hinter mir. Und in diesem gesamten Gefüge, das fand ich sehr, sehr stark. Und ich habe mir gleich gedacht, es ist eigentlich perfekt, wenn du als junger Kerl, du fährst zu deiner ersten Grand Tour und du kriegst halt vorher einfach mal noch mit, dass du brutal stark bist und bei wirklich den Allerbesten mitfahren kannst. Aber du gehst völlig ohne Grand Tour-Erfahrung und auch ohne Druck in so ein Rennen rein. Also besser kann ja eigentlich eine Konstellation nicht sein für einen jungen Kerl, der in seine erste Grand Tour startet.
Ganz genau. Also das ist auch unsere Idee dahinter. Und deshalb habe ich vorher auch gesagt, auch mit dem Ergebnis in der Romandie, da ist ja jetzt nicht, dass der Rucksack von Florian jetzt vollgepackt wird, sondern das bleibt gleich. Wir glauben an ihn. Deshalb ist er auch im Aufgebot für den Giro gewesen, bevor er jetzt in Romandie gefahren ist. Und er soll da die Möglichkeit und die Zeit haben, sich zu entwickeln und zu lernen. Und daran hat sich nichts geändert. Und wir haben jetzt, ich glaube eher, er hat jetzt nochmal so einen Motivationsboost bekommen und glaubt jetzt auch wirklich, dass er im Giro am richtigen Ort ist, dass er schon auch Sinn macht, dass er da fährt. Und von dem her freue ich mich schon darauf und bin sehr gespannt, wie es ihm im Giro ergehen wird.
Ich würde mich jetzt gerne noch ein bisschen an eurem GC-Kapitän abarbeiten. Und zwar, Dani Martinez ist jemand, der, also im Zeitfahren ist er gut. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Er ist aber jemand, der darauf, also ist auch so eine Kämpfernatur. Und er ist eher jemand, der lieber angreift, als abzuwarten. Jetzt haben wir eine Konstellation bei diesem Giro, wo ein, Überkapitän, wenn man so will, und ein Überfavorit mit Tadej Pogacar dabei ist. Glaubst du, das macht für das Rennen für Dani Martinez was aus, dass da jemand dabei ist wie einen Tadej Pogacar? Oder glaubst du, das ist eher so eine Geschichte, er guckt auch auf das, was er kann und muss eher drauf schauen, sein Rennen zu fahren? Ich stelle dir die Frage trotzdem auch in dem Wissen, dass du nicht im Auto die Ansagen machst per Funk. Aber das alles hängt ja auch miteinander zusammen. Also wie ist so eine Physiologie von so einem Fahrer? Welche Möglichkeiten hat er? Wo sind seine Stärken? Wo sind seine Schwächen? Deswegen stelle ich dir trotzdem die Frage.
Mhm. Also ich denke, jetzt muss ich ja aufpassen, nicht, dass die Konkurrenz hier noch zuhört. was ich vorher gesagt habe zum Team von einem Tadej Pogacar, dass sie ihn, also dass es davon abhängen wird, was für eine Taktik machen sie, wie viel nimmt er davon an und was setzt er um. Das ist natürlich auch bei einem Daniel Martinez so. Also von dem Naturell her ist es natürlich schon jemand, der, wenn er sieht, da geht jemand vorne, dass er da hinspringen will und das auch kann. Und da ist aber die Frage, macht das halt auch immer Sinn? Oder sollte er auch ähnlich wie im Pogacar, eher gucken auch mal, nicht unnötig Energie irgendwo zu investieren. Mhm. Und das sind sicherlich Sachen, wo man von Etappe zu Etappe mit ihm gucken muss. Ist ein sehr guter Zeitfahrer, was wir natürlich auch nutzen wollen. Und ich würde auch, also im Prinzip, wie gesagt, Pogacar ist da schon irgendwo wahrscheinlich auf einem anderen Level, zumindest was man dieses Jahr gesehen hat erstmal. Aber vom Herangehensweise wird es ähnlich sein. Also ein Dani Martinez ist, weiß man ja auch, wenn man sich so Endspurts anschaut, jemand, der auch nochmal ein bisschen schnellkräftiger ist. Da erzähle ich jetzt auch keine Geheimnisse. Und dementsprechend schaut dann auch seine Physiologie aus und dementsprechend muss man da auch gucken, dass man ihn gut beschützt, dass er möglichst energiesparend da durchkommt. Das gilt für alle, aber für solche Fahrertypen wie jetzt ein Tade oder wie jetzt ein Dani, vielleicht noch mal ein bisschen mehr wie für andere Fahrertypen. Und das, also wir müssen ihn da sehr gut durchmanagen und das ist ja auch unsere erste Grand Tour mit ihm. Also das muss man ja auch nicht vergessen. Ja. Das merke ich jetzt auch immer wieder, dass dieses Wechseln von einem Team, dass das gar nie mehr so Thema ist, weil oft funktioniert es ja einfach. Zack, der geht ins neue Team und fährt da einfach. Aber trotzdem sind da sehr viele Sachen, die neu sind, die berücksichtigt werden müssen, die Zusammenarbeit, wie reagiert er in der dritten Woche, wie ist die Kommunikation mit den sportlichen Leitern dann etc. Und da gab es jetzt auch nicht 100 Möglichkeiten, das genauso auszuprobieren. Von dem her müssen wir einfach erstmal schauen, wie läuft das in der Grand Tour, aber wir haben da vollstes Vertrauen und denken auch, dass es schon wichtig ist, dass er gemanagt werden muss, dass man ihn jetzt nicht komplett freilassen kann, weil sonst wird es vom Energielevel am Ende nicht reichen. Also ich denke, da ist er aber auch dankbar, wenn er da die richtigen Hinweise bekommt. Er muss dann einfach vertrauen in die Strategie und dann werden wir es schon sehen.
Sehr interessanter Punkt und eine Frage, die ich mir tatsächlich auch notiert hatte. Ihr hattet jetzt nicht, wie du angesprochen hast, ihr hattet jetzt nicht unfassbar viele Rennen mit ihm und es war auch nicht so, dass er jetzt die ganze Zeit in Europa war. Er war auch relativ viel in Kolumbien. Macht es heutzutage noch einen Unterschied oder ist man durch diese ganzen Daten und so weiter, ist man ohnehin so nah dran am Athleten, dass es eigentlich wurscht ist, wo auf der Welt er trainiert?
Ja, das, also ich meine, es ist ja so, die Fahrer wohnen ja auf der ganzen Welt verteilt und die meisten wohnen aber in Europa, so an diesen bekannten Hotspots oder eben bei sich zu Hause in der Nähe. Trotzdem fühlt es sich dann so an, wenn jemand in Kolumbien ist, dass er weiter weg ist, als wenn jemand in Monaco ist. Obwohl das System ja genau dasselbe ist. Der Trainer ist nicht vor Ort. Okay, in Monaco haben wir tatsächlich einen Trainer vor Ort mit Sylvester Smith, aber es fühlt sich halt weiter weg an und man entwickelt schon so ein bisschen das Bedürfnis, naja, vielleicht wäre es doch gut, wenn mal jemand dabei wäre und dann ist er noch in der Höhe die ganze Zeit und auch das ist natürlich was anderes, wenn jemand ständig auf über 2000 Meter ist, auch die Einschätzung der Daten. Also du kannst ja dann nicht dieselben Programme oder nicht dieselben Werte fahren, die du jetzt fährst, wenn du in Monaco fährst, aufgrund der Höhe und dann wirklich das Vertrauen zu haben, okay, der fährt halt jetzt so und so viel Watt weniger, trotzdem kann der das nachher. Da gehört natürlich schon dazu, dass du den Sportler sehr gut kennst. Und also man kann sehr viel aus der Entfernung machen und es ist für alle Fahrer eigentlich gleich. Trotzdem haben wir als Team schon den Anspruch und wollen das auch weiter intensivieren, wenn wir mit Vermehrung der Ressourcen, dass wir mehr engeren Kontakt zum Sportler haben. Da geht es nicht um Kontrolle, sondern da geht es einfach, ihn zu begleiten, im Training mal dabei zu sein, wenn gewisse Trainingseinheiten gemacht werden. Weil manchmal kannst du vielleicht nochmal 5 Minuten mehr fahren, manchmal nimmst du ein bisschen raus. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Dani, haben jetzt einen Trainer nochmal nach Andorra geschickt, dass er die letzten Einheiten mit ihm macht. Also sein Trainer ist Paolo Artuso und der ist jetzt bei den letzten entscheidenden Einheiten dabei. Dass der wirklich auch nochmal am Ende sagen kann, fahren wir jetzt nochmal ein 20-minütiges Intervall zum Beispiel oder irgendwas oder lassen wir es und es reicht. Und das kannst du natürlich dann besser, wenn du vor Ort bist. Also von dem her würde ich nie sagen, das ist die optimale Variante, wenn du da keinen Zugriff
Wenn er
hast.
weit weg ist,
Genau, aber der Unterschied zwischen dem kolumbianischen Fahrer oder der in Kolumbien wohnt und den anderen ist, wenn du ein Trainingslager machst in Europa, kommen die anderen Fahrer natürlich dahin. Aber der kolumbianische Fahrer, der bleibt meistens in Kolumbien, weil der sagt, ja, aber ich habe doch alles hier. Da kannst du den natürlich ja, zwingen oder sagen, hey, aber es wäre doch schön mit deinem Team und so. Aber ja, ich glaube, das sind die Diskussionen, die jedes Team hat und wo du für dich als Team eine Strategie entwickeln musst. Und ich finde es auch wichtig, dass man das am Anfang, bevor man den Vertrag mit dem Sportler unterschreibt, klar macht. Weil wenn man dem Sportler dann im Nachhinein sagt, ja, aber du jetzt hast du hier zu jedem
Das geht so
Trainingslager
nicht.
zu kommen, ist ja auch blöd. Dann sollte man das am Anfang sagen oder man sagt, nee, bei uns machst du das genau so. Ich glaube, da kommst du halt am Anfang vom Jahr, das ist fix, das Camp, da musst du kommen und alles andere ist frei. Ich denke, das sollte man schon ehrlich miteinander sein. Wenn sich das dann ändert und man das gemeinsam ändert, weil es eine Notwendigkeit dazu gibt, ich denke, dann ist es nochmal was anderes.
Dani Martinez ist jetzt noch nicht so oft GC-Leader gewesen in seiner Karriere. Merkt man ihm an, dass er jetzt das auch so als so eine Chance sieht und dass er dann auch, ich sag mal, in so eine Leader-Rolle total annimmt? Also klar, du kannst jetzt nicht dafür sprechen, wie er jetzt vor 4 Jahren gewesen ist, aber merkt man das an ihm, dass er da jetzt als, ja, Kapitän einer wirklich starken Mannschaft in so eine Rundfahrt geht?
Da muss ich sagen, habe ich jetzt zu wenig direkten Kontakt mit ihm. Da müssen wir jetzt
Ja,
tatsächlich seinen
okay.
sportlichen Leiter fragen, seinen Coach fragen. Ich bin ja nicht im täglichen Austausch mit den Athleten. Also ich kann mir vorstellen, dass es schon, also Daniel Martinez ist ja auch jemand, wie man sich das wünscht, der will ja auch performen. Also der wird sich da selber Druck machen, der hat jetzt dafür gesorgt, dass er eine gute Vorbereitung hat und versucht, da alles zu machen. Ich glaube, das ist ein Sportler, der sich wahrscheinlich selber genügend unter Druck setzt, egal in welcher Mannschaft er fährt. Es war ja auch damals, als er zu uns gekommen ist, auch so ein Wunsch zu sagen, hey, ich brauche halt auch Support nachher. Ich sage ja mal so ganz salopp, am Berg nachher kann ich schon, dann bin ich schon dabei, aber ich muss erstmal zum Berg hinkommen. Und da halt möglichst gut energieschonend und das können wir ihm natürlich bieten. Und von dem her denke ich, dass er da auch optimistisch in den Giro schauen kann mit der Mannschaft, die er hat, wo sowohl leistungsmäßig, menschlich als auch in der Funktion, die er braucht, die richtigen Fahrer dabei sind.
Jetzt du als Performance-Chef, schaust du vor allem auch jetzt so, was jetzt deine Arbeit und so betrifft, auch sehr stark auf die Zeit fahren und auf das, was ihr da gearbeitet habt in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren?
Wir haben das Thema Zeit momentan bei uns ein bisschen aufgeteilt im Team. Also da sind jetzt mehrere Leute involviert. Am Ende des Tages, also wir reden da gemeinsam drüber, machen einen Plan und umgesetzt wird er dann von dem Trainer, der dann vor Ort ist mit den Sportlern. Von dem her, für mich zählt eher die Gesamtperformance, also auch zu gucken, erstmal sind die Sportler, die da hinfahren, sind die fit, bringen die Leistungen. Dann gibt es gewisse Anfragen von der sportlichen Leitung, die halt auch sagen, okay, kann der das und das, das ist unsere Taktik, können wir mit dem Sportler auch rechnen, wenn wir diese Taktik fahren. Und das ist ja dann meine Aufgabe, das objektiv darzustellen. Also zu sagen, okay, das sehe ich und das weiß ich nicht. Also muss ich ganz, ganz klar sagen. Also gewisse Sachen kann man sehen, von den Daten her etc. Und gewisse Sachen muss man sagen, okay, da kann ich jetzt hier Kaffeesatz lesen machen, aber ich weiß es nicht, die Info kann ich nicht liefern. Und das ist dann meine Aufgabe der sportlichen Leitung, halt eine objektive Aussage zu geben. Also die Trainer sind auch objektive, weil das weiß man ja, wie es ist. Wenn man Trainer ist, dann sieht man vielleicht doch nochmal ein bisschen was Positives hier oder da und denkt sich, vielleicht geht es doch irgendwie und das verstehe ich. Ich bin ja auch Trainer und auch im Radsport lang genug gewesen, um dann zu sagen, okay, das muss der dann auch nicht final entscheiden, sondern das kann ich mir nochmal objektiv anschauen und zumindest die Zahlen beurteilen. Aber die Informationen über den Sportler, über den Mensch und über das Tägliche hat der Trainer und von dem her bringen wir das immer zusammen und dann werden Entscheidungen getroffen. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich speziell ums Zeitfahren kümmere. Wie gesagt, das haben wir bei uns aufgeteilt. Da ist zum Beispiel Hendrik Werner, der eine Schlüsselrolle spielt, der die erstmal vorbereitet. Die werden dann im Zeitfahrteam besprochen. Dann kann jeder nochmal seine Ideen einfügen und dann wird es am Tag selber von dem Coach umgesetzt, der dann auch vor Ort ist.
Ich hatte da ganz naiv gefragt, weil das ja im Prinzip ein relativ ehrlicher, relativ einfaches Ding ist, weil man halt, jeder kämpft für sich gegen die Uhr. Und in der Renndynamik natürlich so viele andere Einflüsse da noch drin stecken.
Genau, das ist sicherlich das, was am einfachsten am einfachsten vorherzusehen ist. Da kannst du jetzt auch einen Pacing-Plan machen. Trotzdem ist es wichtig, dass du deinen Sportler kennst. Und da nehmen wir halt immer den Trainer vom Sportler mit rein und sagen, okay, kann der das? Das wäre der Pacing-Plan, wie siehst du das? Und versuchen dann auch, sagen wir mal, uns da abzustimmen. Materialmäßig ist es ja dann so, da ist ja viel passiert mit Rolf im Lead, Rolf Aldag und dann eben mit Gerd Cognac, die sich da um das Aerodynamische kümmern, gemeinsam mit unserem Sponsor, mit Specialized, wo sehr viele Tests gelaufen sind auf der Bahn, im Windtunnel. Wir waren ja mit Dani auch schon im Oktober im Windtunnel in Morgan Hill und haben da Daten gesammelt, dann mit dem Bekleidungshersteller natürlich, dass wir da das optimale Material zusammen haben.
Was ist so dein, wo du sagst, das ist so ein Punkt, wo du, ich will jetzt nicht sagen, der am ehesten Bauchschmerzen macht, aber was ist so der Punkt, wo du sagst, okay, da tue ich mich da denke ich immer noch drüber nach, das ventiliert immer noch in meinem Kopf, da bin ich mir vielleicht auch gar nicht so sicher, ob wir da oder da vielleicht die richtige Lösung haben oder das ist das, wo sich jetzt so meine Bedenken so am meisten drum drehen. Gibt's da was? Ist es halt wirklich irgendwie so das Thema Energiehaushalt irgendwie das hinzubekommen oder gesund bleiben oder was ist das, was dich am meisten umtreibt?
Also was mich am meisten umtreibt, ist tatsächlich das Thema, dass sie gesund bleiben. Und mein Energiehaushalt, das ist, da haben wir bei uns auch ein Nutrition Department, da kümmern sich viele Leute drum. Ums Gesundbleiben natürlich auch mit dem Medical Team. Aber das ist so ein bisschen, vor allem beim Giro, wo ich immer so, wo man immer so denkt, es kann so schnell vorbei sein. Also, weil wenn das Wetter schlecht wird etc. Also man muss wirklich aufpassen, dass man die nach der Etappe wirklich gut versorgt, dass sie nicht kalt werden. Dass man sich gut überlegt, wie kommen die von den Bergankünften runter, dass da keine Fehler einfach passieren. Da hat man auf Performance sich immer die größten Bauchschmerzen, weil das ist halt schade, wenn dann einfach ein Sportler ausscheidet, weil er richtig krank wird. Das gehört dann auch dazu, aber das versucht man natürlich zu verhindern. Und mal Stürze etc., daran denkt man jetzt nicht, kann natürlich immer passieren, aber Wir gehen erstmal davon aus, dass wir die Sportler, die wir hinschicken, dass die leistungsbereit sind, die sind vorbereitet, die sind gut drauf. Und wenn sie das über 3 Wochen zeigen können, dann wird das die Konsequenz davon ein gutes Ergebnis sein. Und aber da gibt es halt diese Unbekannten, wie gesagt, Krankheit und Ernährung, das ist eine Sache, die Etappen sind schon lange bekannt, da wird täglich angepasst, da ist ein Nutritionist vor Ort, wir haben einen Koch vor Ort. Und da wird wirklich auch viel Zeit investiert, sodass ich da mir sicher bin, dass wir da eigentlich gut aufgestellt sind.
Die Zeit bleibt ja nicht stehen. Es ist ja nicht so, dass nach dem Giro d'Italia alle mal kurz eine Pause machen und die Zeit angehalten wird, sondern dann guckt ja quasi die Tour de France schon um die Ecke und andere Radrennen gibt es auch noch. Wie viel kannst du den Giro, ich sag jetzt mal, genießen und auch dich wirklich dabei sein? Und also auch nicht nur physisch, sondern auch so emotional. Und wie viel musst du dich schon wieder um andere Baustellen kümmern, sodass du dann vielleicht gar nicht so 100% im Giro drinstecken kannst, wenn du weißt, wie ich meine.
Ja, ich glaube, das ist ja jetzt auch dieses Jahr ein bisschen eine speziellere Situation. Man hat ja auch mitbekommen, wir haben jetzt mit Red Bull mit dem Einstieg von Red Bull dann natürlich eine Sache, wo wir das zusammenführen müssen. Nicht müssen, wir wollen das zusammenführen, weil das hat natürlich extrem viel Potenzial. Und das passiert natürlich an gewissen Stellen. Ich denke, angefangen mit Ralf Denk, der da sicherlich den vollsten Schreibtisch hat, was das angeht. Ja. Aber alle anderen, sage ich jetzt mal, auch eine Rolf Aldag, eine Melanie etc., also alle, die Mitarbeiter, die irgendwo strategisch da mitdenken, mitarbeiten, die sind natürlich da ein bisschen mehr involviert als jetzt vielleicht diejenigen direkt vor Ort. Wobei das auch
sportlicher Leiter. Ja.
Genau, wobei das natürlich auch nicht ganz stimmt, weil dann kriegen die wieder mehr Arbeit und auch die Mechaniker, es gibt viele Räder zu bauen. Also jeder ist da im Prinzip involviert und in diesem Prozess sind wir jetzt gerade. Jeder gibt Vollgas, weil jeder weiß, das ist für eine gute Sache. Da gibt es für die Zukunft einfach eine sehr große oder gibt es neue Möglichkeiten, aber deshalb ist es bei mir auch so, ich bin froh, dass es da die Verantwortlichen für den Giro gibt und die werden das sehr gut machen, die können jederzeit, können wir uns austauschen, ich kann mir Daten anschauen etc., aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann jeden Tag voll im Giro drin bin, sondern wirklich andere Themen bearbeite, damit das halt auch gut wird, weil die Tour ist ja schon auch nicht mehr lang dann. Da muss die Trainingslager organisiert werden. Da geht es jetzt nächste Woche in die Sierra Nevada. Auch da muss alles klappen. Also man ist eigentlich schon wieder bei dem nächsten Event. Aber sobald irgendwie der Bedarf da ist, dann wird alles stillgelegt. Dann geht's. Dann ist der Fokus sofort auf dem Giro. Und natürlich schaut man sich das Finale von jeder Etappe an. Man hört sich jeden Rennbericht an. Man guckt sich gewisse Daten an. Aber es gibt welche, die jetzt deutlich näher dran sind, als ich das dann sein werde, was ja auch richtig ist. Und die fokussieren sich darauf jetzt.
Sehr gut. Hast du, also ist geplant, dass du vielleicht mal die doch nicht so große Entfernung irgendwie mal nutzt und mal hinfährst oder gibt es da noch keinen ganz konkreten Plan?
Ich fahre jetzt am Mittwoch, fahre ich runter nach Turin und bin dann bis Sonntag da. Da geht es mir auch vor allem darum, das Personal zu sehen, also die Physios, die Trainer, DS etc., dann die Sportler auch mal noch zu sehen, zu gucken, wo stehen wir, funktioniert alles soweit, gibt es irgendwelche Sachen, die wir noch anpassen müssen und dann schauen wir natürlich die ersten 2 Etappen an und dann geht es wieder zurück, weil immer wenn du unterwegs bist, kannst du halt wenig von den anderen Sachen machen. Von dem her ist es eine ganz gute Möglichkeit, vor allem jetzt, wo es nicht weit ist, fahre ich dahin und bin dann mit der Mannschaft vor Ort. Und vielleicht gegen Ende nochmal, das muss man dann immer gucken, das ist dann eher eine spontane Entscheidung.
Ja, das kenne ich gut, die tote Zeit im Auto. Ja, cool. Vielen Dank. Also eigentlich habe ich immer ganz gerne noch so eine Abschlussfrage, was läuft beim Giro, dass ihr als Team, du aber auch persönlich, dass ihr sagen könnt, okay, das war ein guter Giro, das war erfolgreich.
Ja, ich glaube, einfach wenn natürlich die Ziele erreicht sind, dann ist es ein guter Giro. Ein Ziel erreicht wäre auf jeden Fall eine Etappe zu gewinnen Und dann im Gesamtklassement ja aufs Podium zu fahren. Das wäre natürlich, oder das sind die Ziele. Und die haben wir uns gesteckt und von dem her wäre der Giro erfolgreich, wenn wir die erreichen. Wenn was alles darüber hinaus passieren kann oder ob sich andere Entwicklungen ergeben, das wird man dann auch sehen. Jetzt auch mit der Umstellung, wie gesagt, dass Sam Wellsford nicht dabei ist, welche Möglichkeiten bietet das auf der anderen Seite. Das werden wir alles sehen. Aber diese zwei Ziele wären, dafür fahren wir hin. Und wenn wir das am Ende vom Giro erreicht haben, dann können wir sagen, okay, das war erfolgreich.
Dan, vielen Dank. Wir müssen jetzt auf die obligatorische, ja auch schon mit Tradition behaftete Grillwetter an der Stelle vorerst verzichten, weil Fabian nicht dabei ist, aber das können wir ja zur Not dann noch nachreichen. Dan, vielen Dank. Waren sehr, sehr viele Sachen dabei, die auch, ja, auch für mich extrem interessant sind und meine Vorfreude auf den Giro, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist jetzt noch mal um einige Prozent nach oben geklettert. Also vielen, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, Bernd. Macht immer wieder Spaß, das gemeinsam hier durchzugehen, zu diskutieren. Ich habe mir auch gerade nochmal Notizen gemacht. Und ja, bin mal gespannt, wie es läuft. Und dann freue ich mich schon, wenn wir wieder sprechen. Spätestens dann wieder im nächsten Jahr.
Genau so. Danke, Dan. Danke an alle fürs Zuhören. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Dan. Ciao.
Ciao.